Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du so ein wunderbarer Erlöser von uns geworden bist. Du bist der Friedefürst und wir dürfen wissen, du wirst auch siegen und eines Tages mit Macht und Herrlichkeit wiederkommen. Danke, dass wir dir jetzt schon vertrauen dürfen und dass du uns dein Wort gegeben hast, durch das du uns immer wieder ermahnst, aber auch ermutigst. Und wir bitten dich, dass du auch heute Abend zu unseren Herzen sprichst und unser Leben veränderst. Amen. Wir kommen zum letzten Sendschreiben der Offenbarung. Es ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und es ist interessant, die Gemeinde Laodicea, die kennen wir nicht nur aus den sieben Sendschreiben der Offenbarung, sondern die taucht auch an anderer Stelle in der Bibel auf. Nämlich im Kolosserbrief. Ganz am Ende vom Kolosserbrief, Kolosser 4, Vers 14, da lesen wir davon, dass der Epaphras, das war ein ganz guter Mitarbeiter von Paulus, dass der sich stark in die Gemeinde in Laodicea investiert hat. Also wunderbar, der Epaphras, ein Mitarbeiter von Paulus, der hat geholfen, dass die Gemeinde in Laodicea so ein richtig gutes Fundament bekommen hat. Und dann lesen wir in Vers 16 vom vierten Kapitel im Kolosserbrief auch davon, dass der Paulus einen Brief an die Gemeinde in Laodicea geschrieben hat. Das kann man nachlesen. Kolosser 4, Vers 16. Und dann sagt er der Gemeinde in Kolosse, lest den Brief auch von der Gemeinde an Laodicea und auch umgekehrt. Sprich, da war ein Austausch vorhanden zwischen der Gemeinde in Kolosse und der Gemeinde in Laodicea. Und das zeigt uns, dass die Gemeinden damals nicht irgendwie isolierte Einzelgemeinden waren, sondern die standen in Beziehung zueinander. Da war ein gewisser Austausch vorhanden. Und jetzt wenden wir uns der Gemeinde zu in Laodicea, was Jesus dieser Gemeinde sagt, Offenbarung 3, ab Vers 14. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Du sprichst, ich bin reich und habe genug und brauche nichts. Und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jesus stellt sich dieser Gemeinde vor als derjenige, der Amen heißt. Amen, das kennen wir von der Gemeinde, vom Beten. Am Schluss vom Gebet sagen wir immer Amen. Was bedeutet Amen? So sei es, genau, oder auch wahrhaftig. Es leitet sich vom hebräischen Wort Emet ab und Emet bedeutet Treue und Wahrheit. Und jetzt ist interessant, Emet, Amen, Treue und Wahrheit. Und dann sagt Jesus hier weiter, Ich bin auch der treue und wahrhaftige Zeuge. Also Jesus unterstreicht hier gerade in doppelter Weise, dass er der Amen ist, der die Treue ist, der treue, der wahrhaftige Zeuge. Das steht absolut fest. Aber von wem ist Jesus der absolut treue und wahrhaftige Zeuge? Von seinem Vater im Himmel? Von Gott? Wir wissen ja von Jesus, dass er in hundertprozentiger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes gelebt hat. Und in Jesus, da sehen wir eigentlich Gott selbst. Jesus kann von daher von sich selbst sagen, ich und der Vater, wir sind eins. Johannes 10, Vers 30 steht das. Und das ist das ganz Spezielle an Jesus. Jesus hat in hundertprozentiger Übereinstimmung mit dem Willen. Und das, was er gesagt hat, das ist einfach wahr gewesen. Das ist absolut wahr gewesen, dass Jesus sagen konnte, ich und mein Vater, wir sind eins. Das Selbstbild, die Selbstaussage von Jesus und dem, wie es wirklich war, also das hat übereingestimmt. Ganz im Gegensatz zu dem Selbstbild und der Selbsteinschätzung der Gemeinde in Laodicea. Die hat nämlich von sich gesagt, ich bin reich, aber in Wirklichkeit war sie vor Gott arm. Also die Selbstwahrnehmung der Gemeinde und die Wahrnehmung Gottes, die haben bei der Gemeinde in Laodicea überhaupt nicht übereingestimmt. Das war nicht deckungsgleich. Und jetzt ist es interessant, Jesus sagt jetzt nicht, ach, wer so eine falsche Selbstwahrnehmung hat, der lässt sich eh nicht mehr korrigieren. Ist zwecklos, mit der Gemeinde überhaupt zu reden. Das sagt Jesus nicht. Bei uns ist es manchmal so. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, wo wir wissen, die haben eine falsche Selbstwahrnehmung, da denken wir, ist doch eh zwecklos, mit der Person zu reden. Ist so verkorkst, die sieht es so anders, es lohnt sich überhaupt nicht. Aber so ist Jesus nicht. Jesus sagt nicht, es ist zwecklos, mit Laodicea zu reden, sondern er spricht weiter. Und etwas sehen wir an Jesus. In Vers 19 lesen wir davon. Jesus sagt, wen ich lieb habe, den züchtige ich. Jesus hat die Gemeinde in Laodicea trotzdem lieb, trotz ihrer falschen Selbsteinschätzung. Und ihm ist es ein Anliegen, dass die Gemeinde zur Buße, zur Umkehr findet. Jesus hat die Gemeinde lieb, auch wenn sie eine so falsche Selbstsicht hat. Und jetzt spricht Jesus sie an. Er nimmt Kontakt mit ihr auf und bricht nicht einfach den Kontakt ab und sagt, ich will nichts mehr mit der Gemeinde zu tun haben. Ja, und es ist ihm ein Anliegen, dass die Gemeinde umkehrt, denn er hat diese Gemeinde auch lieb, genauso wie alle anderen Gemeinden auch. Und das Schöne an Jesus ist, dass er jetzt auch in genau der richtigen Weise diese Gemeinde anspricht. Er wirbt um sie. Und diese Gemeinde, die würden wir vielleicht irgendwie in eine Schublade stecken. In die Schublade, die heißt, nur keine Zeit mit dieser Gemeinde verschwenden. Aber Jesus nimmt sich Zeit für diese Gemeinde. Er kämpft um sie. Er kämpft um ihre Umkehr. Und jetzt stellt sich Jesus der Gemeinde nicht nur als derjenige vor, der Amen heißt, sondern auch als derjenige, der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Bei den Gemeindegliedern von Laodicea müssen jetzt die Glocken geläutet haben. Derjenige, der Anfang der Schöpfung ist. Irgendwo haben sie doch schon mal was Ähnliches gehört. Genau geschrieben worden ist, den der Paulus geschrieben hat und den, wo ja dieser Austausch, Briefaustausch stattgefunden hat, Wir lesen nämlich in Kolosser 1, Vers 15 bis 17 etwas, das dazu ganz ausgezeichnet passt. Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Da heißt von Jesus: Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Jesus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, deckungsgleich mit Gott. Ebenbild, das passt wunderbar zum treuen und wahrhaftigen Zeuge. Und der das Ebenbild Gottes ist, er ist zugleich der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Bevor irgendetwas geschaffen worden ist, ist Jesus Christus da gewesen. Und das ist eine ganz wichtige Aussage. Jesus ist vor aller Schöpfung da gewesen. Denn die Zeugen Jehovas, die sagen ja, Jesus sei das erste Geschöpf Gottes gewesen. Und dann hat Gott durch Jesus den Rest der Schöpfung gemacht. Aber Jesus ist nicht ein Geschöpf Gottes, sondern er ist vor aller Schöpfung da gewesen. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes. Nichts und niemand auf der gesamten Erde, im ganzen Universum, ist so groß und mächtig wie er. Jesus, durch den alles geschaffen ist, er hat auch den Überblick über alles, über jedes Detail von der ganzen Welt, über jedes Detail auch von deinem und von meinem Leben. Und es galt auch für die Gemeinde in Laodicea. Er ist vor aller Schöpfung da gewesen. Er ist der Anfang aller Schöpfung. Er weiß um jedes einzelne Detail. Und jetzt sagt Jesus hier der Gemeinde: Ich kenne deine Werke. Ich kenne dich durch und durch. Ich weiß um alles. Und jetzt ist eigentlich erschreckend, wenn wir dann anschauen, was weiß Jesus von der Gemeinde in Laodicea zu berichten, die von sich selbst sagt: Ich bin reich, ich habe nichts nötig. Er hat nichts Lobenswertes über die Gemeinde zu sagen. Erschreckend. Kein einziges Ding, was Jesus an der Gemeinde loben könnte. Wir haben noch so ein Sendschreiben in der Offenbarung, nämlich das Sendschreiben an die Gemeinde in Sardes. Also da weiß Jesus auch nicht viel Lobenswertes zu berichten. Da hat Jesus das Urteil fällen müssen. Du seist lebendig, aber in Wirklichkeit bist du tot. Lebendig tot war diese Gemeinde. Aber bei Sardes war es immerhin so, dass Jesus sagen konnte: Einige von dir haben ihre Kleider nicht besudelt. Also da gab es doch noch was positiv zu berichten. Hier bei der Gemeinde in Laodicea, da finden wir nichts Positives. Und jetzt kommt Jesus zu dieser Gemeinde und er ermahnt sie. Wie ermahnt Jesus diese Gemeinde? Er sagt zu ihr die Wahrheit. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge und als derjenige sagt er ihnen die Wahrheit, aber die Wahrheit auf Basis der Liebe. Das ist ganz wichtig. Wenn wir bei Leuten Dinge sehen, die nicht gut sind, das sind wir herausgefordert, auch sie zu ermahnen. aber immer auf der Basis der Liebe. Auf der Basis der Liebe, nicht auf der Basis der Besserwisserei. Da können wir von Jesus lernen. Das ist herausfordernd, da ist Weisheit notwendig und mit Weisheit, ja, die brauchen wir. Da dürfen wir den Herrn bitten und er will sie uns geben. Und wo wir herausgefordert sind, Leute zu ermahnen, da wollen wir das immer auf der Basis der Liebe tun. So wie Jesus das hier getan hat. Und dann kommt er zu ihnen und sagt ihnen die Wahrheit und die lautet: Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Und dann äußert er zugleich den Wunsch der Umkehr, dass es nicht so bleibt. Die Gemeinde soll nicht bleiben, wie sie ist, sondern sie soll positiv verändert werden. Und dann sagt Jesus: Ach, dass du doch kalt oder warm wärest. Wie genau haben wir jetzt diesen Wunsch zu verstehen? Ach, dass du kalt oder warm wärest. Viele Christen, die verstehen hier das mit dem Lausein ein bisschen falsch. Die denken, Jesus will hier der Gemeinde so richtig Feuer unterm Hintern machen, dass die Gemeinde noch mehr brennt. Aber darum geht es hier eigentlich nicht, weil kalt brennen, ach, dass du kalt wärest, ein Wunsch von Jesus, das passt irgendwie nicht. Zu heiß oder warm wird es schon passen, aber zu kalt eben nicht. Wie haben wir es dann zu verstehen? Da hilft uns ein bisschen Geografieunterricht um Laodicea herum. Laodicea war nämlich in der Nachbarschaft von zwei anderen Städten. Die eine haben wir schon gehört, Kolossä. Und die andere Stadt, die in der Nähe von Laodicea war, das war Hierapolis. Hierapolis war eine Stadt, die bekannt war für die heißen Quellen. Also da gab es heißes Wasser. Und dieses Wasser, das war sehr gut für die Gesundheit von Leuten mit verschiedenen Krankheiten. Dem wird heilende Wirkung zugesprochen. Also warmes, heilendes Wasser, das war gut, das war brauchbar, das war was zu was Nütze. Und in Kolossä, da gab's kühle, erfrischende Quellen. Also Wasser, das man brauchen konnte als gutes Trinkwasser, wo man sich erfrischen konnte. Beides Wasser war brauchbar für die Leute. Und wie sah es in Laodicea aus? Zu Laodicea musste man Wasser hinzubringen mit so Wasserleitung, so antiken. Und auf dem Transportweg, da ist das heiße Wasser abgekühlt oder kaltes Wasser ist natürlich etwas warm geworden. Es ist ja ein bisschen eine heißere Gegend wie hier bei uns in der Schweiz. Also das Wasser, das in Laodicea ankam, das war lau. Es war nicht so fein erfrischendes Wasser oder heiß mit heilender Wirkung. Das war lau, das war nicht so feines, nicht so brauchbares Wasser. Das war Wasser eher zum, ja, wieder ausspucken. Also die Laodicea, die haben das sehr gut verstanden. Wenn Jesus hier gesagt hat, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Bei diesem Bild ausspeien aus meinem Mund, da geht es um eine ganz ernsthafte Sache. Da geht es nämlich darum, dass Menschen, die mal mit Jesus unterwegs waren, ausgespien werden. Also wenn Wasser im Mund ist von mir, dann ist ja da eine gewisse Verbindung da zwischen Wasser und von mir. Und wenn ich es runterschluckt, dann ist die Verbindung vollkommen. Aber wenn ich das Wasser jetzt ausspucke, dann ist da keine Verbindung mehr vorhanden. Das ist eine ganz ernsthafte Ermahnung, die Jesus hier ausspricht. Er sagt zu der Gemeinde in Laodicea: Du bist für mich unbrauchbar geworden. Ich kann mit dir, so wie du bist, nichts mehr anfangen. Und warum war das so? Weil die Gemeinde selbstzufriedene geworden ist. Die war selbstzufrieden. Die hat gesagt, ich bin reich, ich habe genug und brauche nichts mehr. Übrigens, diese selbstzufriedene Haltung, die erinnert uns sehr gut an eine Person in der Bibel, der reiche Jüngling. Lukas 18, Abvers 18, da ist ein reicher Oberer von der Oberschicht zu Jesus gekommen und hat ihm die Frage gestellt, wie kann man denn ewiges Leben bekommen? Und dann hat Jesus ihm die Antwort gegeben, ja, halte alle Gebote. Und dann hat der Jüngling gesagt, ja, das habe ich gemacht, ich habe alle Gebote gehalten. Und dann sagt Jesus zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und folge mir nach. Und folge mir nach. Etwas hat dem reichen Jüngling gefehlt. Die Gemeinschaft mit Jesus. Die vollkommene Hingabe an ihm. Jesus durfte nicht über alles verfügen, was der junge Mann hatte und wer er war. Denn der junge Mann wollte lieber selber über seinen Reichtum verfügen, so wie er wollte und die Wege gehen, die er gehen wollte, so in die Nachfolge Jesus, das waren vielleicht doch zu hohe Kosten. Ist interessant, der reiche Jüngling hatte es zu was gebracht, zu Reichtum und zu hohem Ansehen. Und dann hatte er auch im Religiösen viel geleistet. Er hat alle Gebote befolgt, alle Gebote. Er ist sehr ein frommer Mann gewesen, durch eigene Anstrengung. Und genau das ist sein Fehler gewesen. Genauso wie bei der Gemeinde in Laodicea. Die hat gemeint, aus eigener Anstrengung, aus mir selbst heraus bin ich jemand. Die sind auch reich gewesen, haben es finanziell zu etwas gebracht. Und dann waren die Gemeinde, ist interessant, Jesus wirft der Gemeinde nicht vor, du lebst in Gesetzlosigkeit, du lebst in sexueller Unmoral, du machst Götzendienst oder so. So was hat er bei den anderen Gemeinden vorzuwerfen gehabt. Hier wirft er ihnen vor, du bist selbstzufrieden. Du bist selbstzufrieden. Und deshalb konnte der Herr diese Gemeinde so nicht mehr gebrauchen. Und ich möchte uns die Frage stellen, wie führen wir unser Leben? Sind wir vielleicht auch ganz zufrieden mit unserem Leben und denken, ich habe eine gute Arbeitsstelle, ich komme mit meinem Leben ganz gut zu Rande und ich bin ja auch fromm, ich gehe jeden Sonntag in die Gemeinde und ab und zu mittwochs auch noch in die Bibelstunde. Ist alles in bester Ordnung mit mir, Gott kann mit mir ganz schön zufrieden sein. Oder leben wir mit der Haltung, ich bin auf Gottes Gnade angewiesen. Ohne Jesus bin ich nichts, ich brauche Jesus. Ohne ihn bin ich verloren. Genau diese zweite Haltung, die hat bei der Gemeinde in Laodicea gefehlt, weil sie gemeint hat, ich brauche nichts, ich bin selber gut, ich bin selber reich. Und jetzt fordert Jesus diese Gemeinde auf, Buße zu tun, eine neue Haltung einzunehmen. Und wie macht er es? Zuerst dadurch, dass er ihnen den geistlichen Zustand aufweist. Er sagt zu ihnen, du bist nicht reich, sondern elend und jämmerlich, du bist arm, blind und bloß, oder man kann auch sagen, du bist nackt. Doch Jesus zeigt ihnen nicht nur ihren jämmerlichen Zustand auf, sondern er zeigt ihnen auch auf, wie sie ihn ändern können. Das ist immer so ein Problem, wenn man sagt, das ist nicht gut, wenn man Schüler irgendwie in der Schule kritisiert, das ist falsch gemacht, dann muss man den Schülern auch sagen, und wie sieht es richtig aus? Das auch in der Kindererziehung so, da kann man nicht einfach sagen, das ist falsch und stopp und nein und alles nur so, sondern da muss man den Kindern auch zeigen, und wie geht's wirklich? Und jetzt, wie kann die Gemeinde sich aus diesem jämmerlichen Zustand befreien? Jesus sagt es ihnen, nämlich er sagt, geht mal ordentlich auf Shoppingtour. Geht mal ein bisschen einkaufen, und zwar bei der richtigen Adresse, nämlich bei mir. Bei Jesus sollen sie einkaufen gehen. Was sollen sie einkaufen gehen? Geläutertes Gold sollen sie kaufen. Dann sollen sie kaufen weiße Kleider und auch noch Augensalbe. Alles kostbare Dinge. Aber wie soll man einkaufen gehen, wenn man doch arm ist? Jesus hat doch gerade gesagt, sie seien arm, und wie soll man dann so kostbare Dinge einkaufen? Ganz einfach, bei Jesus, da kann man so richtige Schnäppchen machen, wenn man bei ihm einkaufen geht. Und zwar ist das deshalb so, weil in Jesaja 55 in den Versen 1 bis 3 folgen. Jesaja 55, die Verse 1 bis 3, da heißt es: Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir, hört, so werdet ihr leben. Ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, euch die beständigen Gnaden Davids zu geben. Bei Jesus, beim lebendigen Gott, da können wir umsonst kaufen. Da können wir das kaufen, was uns reich fortmacht. Und das umsonst. Und wenn wir zu ihm gehen, zu Jesus, und bei ihm bleiben, dann können wir auch brauchbar sein für den lebendigen Gott. Brauchbar sind wir nicht, wenn wir bei uns selbst bleiben, sondern dann, wenn wir zu Jesus gehen und bei ihm bleiben, dann können wir entweder wie erfrischendes, kühles Wasser sein oder wie heißes Wasser, das heilende Wirkung hat. In Johannes 15, da hat Jesus ja was ganz Ähnliches gesagt. Da hat er vom Weinstock geredet. Er hat die Jünger mit den Reben verglichen, sich selbst mit dem Weinstock. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, und dann der Vater ist der Weingärtner. Und dann hat Jesus in diesem Bild gesagt, dass die Rebe aus sich selbst heraus keine Frucht bringen kann. Es ist eigentlich logisch, wenn da so eine Rebe abgeschnitten ist, nicht am Weinstock, die vertrocknet schnell, die kann aus sich heraus keine Frucht bringen. Und dann heißt es weiter, bei den Reben, das habe ich inzwischen gelernt in meinem Garten, da gibt es verschiedene Reben, Reben, wo Trauben wachsen, und Reben, wo keine Trauben wachsen, und die, wo keine Trauben wachsen, die schneidet man weg, das sind die Wassertriebe. Und Jesus hat in diesem Bild gesagt, der Weingärtner, der schneidet diejenigen weg, die nur Wassertriebe herausbringen, die keine Frucht bringen. Und genau dasselbe wird hier ja im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea ausgesagt. Dort, wo wir unbrauchbar sind, dort, wo wir keine Frucht bringen, da passiert etwas. Entweder kommt der Schnitt bei der Weinrebe, ist unbrauchbar, oder das Wasser wird ausgespähen. Und dann sagt Jesus im Bild von der Weinrebe auch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne Jesus, ohne dass wir in ihm sind und Jesus in uns, können wir keine Frucht bringen. Wir sind unbrauchbar für Gott. Ich glaube, uns allen ist es ein ganz großes und wichtiges Anliegen, dass wir Frucht für Gott bringen. In Jesus bleiben. Und Jesus in uns, dass Gott uns brauchen kann in dieser Welt. Und was können wir jetzt tun, dass wir brauchbare Werkzeuge in Gottes Hand sind? Das ist ganz einfach, wenn wir die Tipps wahrnehmen, die Jesus der Gemeinde in Laodicea gibt. Das Erste, dass wir zu Jesus gehen und geläutertes Gold kaufen. Wie genau haben wir dieses Bild zu verstehen? Geläutertes Gold bei Jesus kaufen. Das können wir so verstehen, dass wir uns Jesus mit allem, was wir sind und was wir haben, zur Verfügung stellen. Genau das hatte ja Jesus von dem reichen Jüngling gefordert. Stell dich mir ganz zur Verfügung mit allem, was du bist, mit allem, was du hast, und dann darfst du einen Schatz im Himmel haben, dann darfst du das ewige Leben haben. Und noch was Interessantes, Jesus hat nicht allen reichen Leuten gesagt, ihr müsst alles verkaufen. Denn wir lesen im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Abvers 17, dass Paulus dem Timotheus anweist, die reichen Leute zu ermahnen, was zu tun. Einmal dürfen sie ihren Reichtum ganz klar auch genießen. Wenn Gott uns beschenkt, dann dürfen wir auch die Gaben Gottes genießen. Aber eins sollen sie nicht vergessen, nämlich mit dem ihr anvertrautes Gut auch Gutes tun, reich werden an guten Werken, behilflich sein. So werden sie einen Schatz im Himmel haben. Also wenn wir uns Gott zur Verfügung stellen mit dem, was wir sind und mit dem, was wir haben, so haben wir einen Schatz bei Gott, geläutertes Gold. So können wir reich werden vor Gott. Übrigens, im 1. Korintherbrief, da hat der Paulus ja auch etwas Interessantes gesagt. Bei den Gläubigen, da ist es so, die Gläubigen, die haben Jesus Christus als ihr Lebensfundament. Und wer Jesus hat, der hat das ewige Leben. Da muss sich keine Angst machen, habe ich das Leben oder habe ich es nicht. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Der ist auf dem Fundament Jesus Christus aufgebaut. Aber jetzt sagt Jesus, jetzt sagt der Paulus, und jetzt geht es darum, wie bauen wir auf diesem Lebensfundament Jesus auf. Man kann verschieden bauen auf einem Fundament. Man kann mit Heu und Stroh und Holz bauen, und wenn dann Feuer kommt, dann verbrennt alles. Das ist nicht so ein gutes Baumaterial. Also Holz ist schon ein gutes Baumaterial, gell? Aber wenn es Feuer kommt, dann ist es einfach ein bisschen blöd. Und wenn das Feuer des Gerichtes Gottes kommt, dann sollten wir viel besser mit Gold und Silber und Edelstein gebaut haben. Und darum geht's. Wir wollen unser Leben Gott ganz zur Verfügung stellen mit dem, was wir sind und mit dem, was wir haben. Und dann haben wir geläutertes Gold, einen Schatz im Himmel. Und das wollen wir haben. Was ist unser Lebensfokus? Ist unser Lebensfokus der irdische Reichtum, dass wir es wohl haben hier in diesem Leben? Oder ist unser Lebensfokus der uns zur Verfügung stellen für Jesus, für Gottes Reich? Das soll unser Lebensfokus sein. Ganz zur Ehre Gottes und zu seiner Verherrlichung leben zu wollen. Und zum Segen zu wirken für unsere Mitmenschen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Schnäppchen, wo wir einkaufen sollen bei Jesus. Kauft weiße Kleider bei Jesus ein. Kauft weiße Kleider bei Jesus ein. Ganz klar, das Bild von den weißen Kleidern steht für die Gerechtigkeit und für die Reinheit vor Gott. Und wie wird man gerecht? Wie wird man rein vor Gott? Der Martin Luther hat vor 500 Jahren einen Missstand in der Kirche aufgedeckt. Der hat gesagt, gerecht und rein wird man vor Gott nicht dadurch, dass man irgendeinen Ablassbrief kauft. Das macht nur Rom ein bisschen reicher, aber das nimmt uns nicht die Sünden weg. Sondern rein und gerecht werden wir vor Gott nur durch Jesus. Wenn wir zu ihm kommen und unsere Sünden bekennen, so lesen wir es ja auch in 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wo wir zu Jesus kommen, unsere Sünden bekennen, dann werden wir rein und gerecht vor Gott. Und es ist wunderbar, das ist ein Geschenk, das wir annehmen dürfen, immer wieder. Und wir wollen nicht versuchen, selber gerecht vor Gott zu sein. In Laodicea, da war das so, das wissen wir aus der Geschichtsschreibung, da gab es Industrie, Textilindustrie. Da hat man aus schwarzer Wolle ganz schöne, auch schwarzglänzige Gewänder gemacht. Die waren kostbar. Und das hat man selber in Laodicea gefertigt. So schöne Kleider. Schwarz waren die. Aber die Kleider, die Jesus anbietet, sind die weißen Kleider, die für die Gerechtigkeit stehen. Die selbstgefertigten Kleider können wir als Sinnbild für die Selbstgerechtigkeit verstehen. Und genau das will ja Gott von uns nicht, dass wir selbstgerecht in der Welt leben, sondern dass unser Kennzeichen die Gerechtigkeit Gottes ist. Und dass sich die Gerechtigkeit Gottes und die Reinheit Gottes auch in unserem Verhalten, unseren Mitmenschen gegenüber widerspiegelt. Wenn unsere Mitmenschen uns anschauen, wie sehen sie uns? Sehen sie uns als Menschen, wo man sagen kann, ja, das ist ein gerechter Mensch, der Schrein? Oder sehen die in uns eher selbstgerechte Menschen? Was ist der große Unterschied? Machen gerechte Leute keine Fehler, reine Leute keine Fehler? Nein, die machen auch Fehler. Also ich mache auch Fehler, ich sündige auch. Aber etwas können gerechte Leute tun. Die können zu ihren Fehlern stehen und sagen, es tut mir leid. So werden wir ja rein vor Gott, wenn wir zu unseren Sünden stehen, zu unseren Fehlern stehen und Jesus sagen, es tut mir leid. So kann uns vergeben werden. Und wenn wir vor anderen Menschen sagen, es tut mir leid, da kann die Beziehung bereinigt werden zu den Mitmenschen. Und da stehen wir nicht als selbstgerechte Personen da, sondern da kann Frieden herrschen. Wir wollen Menschen sein, die geprägt sind von den weißen Kleidern. Nicht selbstgerecht, sondern gerecht gemacht von Jesus. Und dann soll sich die Reinheit und Gerechtigkeit auch in unserem Leben vor unseren Mitmenschen widerspiegeln. Drei Dinge, wie wir brauchbar werden können für Jesus. Erstens, dass wir uns Jesus ganz zur Verfügung stellen, uns so geläutertes Gold kaufen. Zweitens, indem wir uns weiße Kleider bei Jesus kaufen, indem wir aus der Vergebung leben und auch als Menschen der Versöhnung unser Leben gestalten. Und dann drittens, im Bild gesprochen, dass wir zu Jesus gehen und uns Augensalbe kaufen und damit auch unsere Augen salben. Wie sollen wir das auslegen, dieses Bild auslegen? Nun, das Wort für Salbung oder für Salben wird im Neuen Testament ab und zu auch gebraucht im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Dass man mit dem Heiligen Geist gesalbt wird, dass der Heilige Geist an einem wirkt. Und wie kann uns jetzt der Heilige Geist helfen, dass wir richtig sehen? Er hilft uns dadurch, richtig zu sehen, indem er uns das rechte Verständnis für die Heilige Schrift gibt. Wir wissen ja, die Heilige Schrift, die Bibel, ist von Gottes Geist inspiriert. Und jetzt, wenn der Heilige Geist uns das Verständnis öffnet für die Heilige Schrift, da können wir plötzlich richtig sehen. Wir lassen uns nicht mehr von der Gedankenwelt der Medien prägen und denken, das ist Wahrheit. Wir lassen uns nicht mehr von der Gesellschaft prägen. Wir lassen uns nicht mehr von den eigenen Gefühlen und Gedanken prägen, sondern wir lassen uns prägen von der Heiligen Schrift. Und das ist mir ganz wichtig für uns, dass wir sehende Menschen sind, die unser Leben nicht einfach aus der eigenen Perspektive oder aus der Perspektive der Welt anschauen, sondern dass wir das Leben aus der Perspektive Gottes sehen und beurteilen können. Wir wollen eine Gemeinde sein, die sich nicht am Wohlstand orientiert, sondern die sich am Wort Gottes orientiert und so brauchbar sein können für das Wort, für Jesus Christus. Wenn wir eine Gemeinde sind, die einfach nur nach allem Möglichen strebt, nach Ansehen, nach Wohlstand, nach möglichst einer großen Größe und so. Ich finde es gut, wenn man Finanzen hat in der Gemeinde und wenn man eine ordentliche Größe ist. Aber das Zentrale muss immer stimmen. Nämlich, dass das Wort Gottes im Zentrum ist. Dass wir uns daran orientieren. Und wo das nicht der Fall ist, da kann man vielleicht sagen, ich bin reich, ich habe genug. Aber vor Gott heißt es dann, und du bist arm, du bist jämmerlich. Und wir wollen vor Gott reich sein. An der Gemeinde in Laodicea hat Jesus nichts Lobenswertes gefunden. Die Gemeinde kann uns von daher als Negativbeispiel dienen. Und der Urteilsspruch über der Gemeinde ist klar und erschreckend. Wer nicht Buße tut, den wird Jesus ausspeien. Und beim Ausspeien geht es offensichtlich darum, dass man aus der innigen Gemeinschaft mit Jesus herausgelöst wird. Also das passiert ja beim Ausspeien, wenn ich was ausspucke. Im Mund, da ist es noch eine Gemeinschaft mit mir, aber wenn ich es dann ausspucke, dann ist die Gemeinschaft aufgelöst. Aber, und das ist das Schöne, So weit war es noch nicht. Denn es steht hier, den werde ich ausspeien. Noch gibt Jesus der Gemeinde Zeit zur Umkehr. Noch ist Zeit zur Buße da. Noch herrscht Gnadenzeit für die Gemeinde in Laodicea und auch für unsere Welt, in der wir leben, herrscht noch Gnadenzeit. Noch gibt es die Möglichkeit der Umkehr und Jesus wünscht sich das sehnlichst, dass Menschen umkehren. Und vielleicht haben wir in unserer Bekanntschaft, in unserer Verwandtschaft Menschen, die gleichen der Gemeinde in Laodicea, haben mal vielleicht einen Anfang mit Jesus gemacht und dann sind sie plötzlich nicht mehr so geradlinig auf dem Glaubensweg. Und man muss Angst haben um sie, weil sie momentan nicht mehr im Glauben stehen. Sie haben sich vom Glaubensweg abgewendet. Vielleicht haben wir die Hoffnung schon aufgegeben. Aber das Sendschreiben von Jesus an Laodicea macht uns Mut, die Hoffnung nicht aufzugeben. Jesus hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben für die Gemeinde in Laodicea. Obwohl menschlich gesehen war da nichts mehr vorhanden. Jesus klopft an. Es heißt hier, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Jesus ist außerhalb der Tür, ist vor die Tür gestellt worden sozusagen. Und jetzt klopft Jesus an der Türe an. Er gibt die Gemeinde in Laodicea nicht auf. Gott hat noch Möglichkeiten zu wirken, die Person zur Umkehr zu bringen. Und vielleicht ist es bei uns so, dass wir auch wieder ganz neue Hoffnung haben sollten für die ein oder andere Person. Und vielleicht gibt uns Gott auch Möglichkeiten, in Kontakt zu treten mit der Person, sie vielleicht auch dann zur Umkehr zu Jesus zu rufen. Wir wollen offen dazu sein und wollen nicht die Hoffnung aufgegeben haben. So real wie Jesus der Gemeinde bei der Nicht-Umkehr verheißt, dass er sie ausspeien wird, Genauso real ist die Verheißung bei der Umkehr, dass Jesus ihr vergeben wird und sie wieder voll einsetzen wird. Jesus sagt, wenn du mir die Türe aufmachst, dann werde ich hineinkommen und werde das Abendmahl mit dir halten. Ich werde Gemeinschaft mit dir haben. Und dann ist etwas Interessantes. Jesus sagt der Gemeinde nicht, und ich werde mit dir eine zweite Klasse Gemeinschaft mit dir haben, weil du eine Zeit lang auf Abwägen warst, bekommst du nur ein Zweitklassenticket. Nein, Jesus sagt hier, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wunderbar, wunderbar. Jesus verheißt bei der Umkehr, und ich werde dich wieder voll einsetzen in deine Stellung, die du in der Gemeinschaft mit mir hast. Und das ist die Thronstellung. Was für eine wunderbare, hoffnungsvolle Nachricht ist das. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dein ermahnendes Reden, auch durch das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und wir bitten dich, dass du uns brauchst, dass wir nicht unbrauchbar sind für dich, sondern uns ist es ein Anliegen, dir zur Verfügung zu stehen, mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Führe und leite du uns, dass wir immer wieder auch sehen, was ist dran für uns. Schenk du uns die Augensalbe, dass wir geführt vom Heiligen Geist sehen, was dein Wort uns sagt und was ganz aktuell für uns dran ist zu tun. Und Herr, uns ist es auch ein Anliegen, dass wir nicht nur aus der Vergebung von dir leben, sondern dass wir auch Menschen des Friedens sein können. Dass die Menschen um uns herum sehen, es lohnt sich, mit dir zu leben. Denn dann kann man ein Mann oder eine Frau des Friedens sein. Gebrauch du uns als Werkzeuge in dieser Welt. Und du weißt gerade auch, wo in unserem Umfeld Menschen sind, die vielleicht vom Glaubensweg abgekommen sind. Hilf du uns, die Hoffnung für sie nicht zu verlieren. Denn auch du hast Hoffnung für sie. Und noch gibst du ihnen Zeit zur Buße und schenk du uns einfach auch offene Türen, sie wieder einzuladen in die Umkehr zu dir. Amen.